Ihr Lieben, wir haben uns in den vergangenen Monaten intensiv mit den 10 Geboten hier auseinandergesetzt. Dabei ist wahrscheinlich manches ans Tageslicht gekommen, was uns bisher unbekannt und verborgen war. Gott ist mit uns durch jedes Stockwerk unseres Lebenshauses gegangen. Er hat die Fenster aufgerissen, damit mal frischer Wind reinkommt. Er hat uns geholfen, wenn etwas aufzuräumen war. Wir waren mit Gott im Erdgeschoss unseres Lebenshauses. Dort heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Neben mir gibt es keine anderen Götter. Dann führte uns der Herr nach oben. Es ging über unsere falschen Gottesbilder, den missbrauchten Namen Gottes und die Ruhe am Feiertag in den 4. Stock unseres Lebenshauses. Dort durften wir die Liebe zu unseren Allernächsten wieder neu entdecken. Dann ging es weiter zu denen, die wir überhaupt nicht leiden können und am liebsten umbringen würden. Und schließlich landeten wir über unsere Ehen bei unseren Lebenslügen im 9. Stock unseres Hauses. Alles hat Gott bei uns interessiert und er hat uns von manchem Ballast befreit, der uns am wahren Leben gehindert hat. Heute nun erinnert uns unser Herr daran, dass es noch ein weiteres Stockwerk in unserem Leben gibt. Das ist der Bereich, wo wir eigentlich niemanden hinlassen. Es geht um unseren Keller. Ja, in den Abgrund unserer Seele will Gott heute mit uns steigen. Stufe für Stufe geht er mit uns hinab, wenn er sagt: Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Hier wird eine Schwäche berührt, die wir vermutlich alle miteinander teilen. Eine Schwäche, die wir nicht so gerne zugeben. Tief in unserem Herzen begehren wir. Wir sind neidisch auf das, was anderen gehört. Wir kennen dieses Stechen in der Herzgegend, wenn ein anderer etwas bekommen hat, was wir selber gerne geschenkt bekommen hätten. Ob es ein Haus ist oder ein Auto oder ein Motorrad. Vielleicht sind es Kleider, Bücher, Computer. Oder es handelt sich um Schmuck, um Möbel, um Kunst. Egal, um was es auch immer geht, die meisten von uns haben eine Schwäche, für die sie alles geben würden. Diese Schwäche bestimmt manchmal unser ganzes Denken und Wünschen. Sie verselbstständigt sich mehr und mehr, bis wir besitzen, was wir haben wollen. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich schon mal jemandem begegnet bin, der nicht hin und wieder mit dieser Leidenschaft zu kämpfen hatte, etwas besitzen zu wollen. Schon 1989 sang deshalb die Gruppe Queen das Lied »Ich will alles und ich will es jetzt«. Dieses Lied eroberte sämtliche europäische Charts im Sturm, denn der Text traf den Nerv der Zeit, schon damals. »Ich will alles und ich will es jetzt«, das ist das unausgesprochene Motto vieler Menschen bis heute. Unsere Wirtschaft lebt davon. Sie braucht neidische Menschen, die alles haben wollen und es sich kaufen. Die Werbung erinnert uns täglich daran, dass wir das, was unser Nachbar besitzt, vielleicht doch auch brauchen könnten. Sie nährt unsere Unzufriedenheit, indem sie uns einflüstert, dass wir immer noch nicht genug haben. Dabei müssten wir es eigentlich längst satt haben, dass man uns so manipuliert, Tag für Tag. Allein die Tagesdosis Werbung eines durchschnittlichen Deutschen müsste uns völlig für den Rest unseres Lebens reichen. Der Spiegel hat festgestellt, wer mit dem Radio wach wird, frühstückt, seine Tageszeitung liest, zur Arbeit fährt, im Internet surft und abends fernsieht, wer all diese Dinge tut, der nimmt jeden Abend 1200 Werbebotschaften mit ins Bett. Ich denke, das ist auf jeden Fall schon ein Grund, warum wir uns mit dem 10. Gebot heute beschäftigen sollten. Es warnt uns davor, der Leidenschaft zum Besitz zu verfallen. Es will uns vor einem unkontrollierten Verlangen nach immer mehr bewahren. Die Begierde ist nämlich nicht nur ein Akt der Bewunderung für etwas Schönes, sie ist wirklich ein verzehrendes Bedürfnis, etwas unbedingt besitzen zu wollen. Das nagt an uns, es lässt uns keine Ruhe. Es schreit wie ein kleines Kind in uns: Ich will alles und ich will es jetzt. Natürlich können wir eine Sache oder einen Gegenstand auch mal bewundern, sei es wegen seiner Schönheit oder wegen seiner guten Verarbeitung oder seinen Funktionen. Wir dürfen diese Bewunderung auch offen ausdrücken. Aber es besteht doch ein großer Unterschied, ob ich sage, das gefällt mir, oder ob ich denke, das will ich haben. Wenn du nämlich etwas begehrst, dann beschließt du nicht eher zu ruhen, bis du es hast. Im Hebräischen steht das Wort Begehren für etwas ganz Heftiges. Mit ihm wird beschrieben, wie zum Beispiel Wasser anfängt zu brodeln oder wenn die Erde heftig erschüttert wird oder wenn ein Mensch stark erregt ist, dann ist das Chamat. Gemeint ist eine Erregung, die dazu neigt, die gesetzten Grenzen zu überschreiten. Das Verlangen ist unersättlich. Die Lust zu besitzen nimmt plötzlich alle unsere Gedanken gefangen und untergräbt unsere Überzeugung. Es ist da nicht ungewöhnlich, dass wir auch gegen wichtige biblische Prinzipien verstoßen. Nur weil wir etwas unbedingt haben wollen, setzen wir unseren Glauben aufs Spiel. Manchmal verfolgen wir unsere Leidenschaften sogar unnachgiebig, dass unsere Gesundheit darunter leidet. Wir vernachlässigen unseren Ehepartner und unsere Familie. Wir nutzen andere Menschen aus, nur um unseren selbstsüchtigen Zielen nachzugehen. Wir lügen und betrügen sogar, um das zu bekommen, was wir wollen. Und sind unsere Überzeugungen erstmal untergraben, dann fangen wir an, auch unsere Beziehung zum Herrn aufzugeben. Wir vergessen das Gebet und das Bibellesen. So wie wir das vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Manche haben ihren Glauben an die Habgier verloren. Wir haben auch keine Zeit mehr, wenn wir uns nur mit den Dingen beschäftigen, unseren Dienst in der Gemeinde auszuüben. Wir werden unfähig, die Gemeinde oder die Bedürftigen finanziell zu unterstützen, weil andere unsere Zeit und unser Geld von der Habgier aufgefressen wird. Begreifst du inzwischen, dass wir wirklich in einem gefährlichen Zeitalter leben? Die Habgier greift danach, deine Gedanken gefangen zu nehmen und deine Überzeugung zu untergraben. Sie bewirkt, dass du nicht länger frei bist, Gott zu lieben. Sie lässt dich vergessen, dass du Gottes Botschafter in einer bedürftigen Welt bist. Ja, es gibt kaum etwas Selbstzerstörerischeres, als wenn wir uns wirklich schrankenlos selbst ausleben. Darum ermahnt uns Jesus sehr deutlich in der Bergpredigt: Reiß aus, reiß die Habgier aus. Wirf all das von dir, damit nicht dein ganzer Körper verdirbt und in die Hölle geworfen wird. Die Leidenschaft zu besitzen ist Sünde, gleichgültig von welcher Seite wir das auch betrachten. Aber wenn der Gegenstand unserer Leidenschaft einem anderen gehört, dann nimmt die Sünde eine noch hässlichere Form an. Wenn du einen Gegenstand unbedingt haben musst, der auf dem freien Markt zu kaufen ist, dann zerstörst du mit deiner Habgier höchstens dich selbst. Aber wenn du etwas begehrst, das einem anderen gehört, dann ziehst du diese Person auch noch mit hinein und gefährdest sie. Als Teenager spielte ich leidenschaftlich gerne Fußball. Manchmal trainierte ich jeden Tag in der Woche. Und so konnte ich es kaum ertragen, wenn ich bei einem Spiel mal auf der Bank sitzen sollte. Meine Gier ging so weit, dass ich mir insgeheim wünschte, es würde sich doch endlich einer verletzen, damit ich wieder ins Spiel käme. Ich wollte seinen Platz um jeden Preis einnehmen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass unter solchen Bedingungen kaum eine Freundschaft zwischen mir und meinen Mitspielern entstand. Es regierte der Neid zwischen uns. Was im Sport vielleicht noch ganz harmlos erscheint, kann in anderen Bereichen katastrophale Folgen haben. Hast du schon mal den Arbeitsplatz eines anderen begehrt? Hast du dich bei dem Wunsch ertappt, der andere könnte doch mal einen wichtigen Termin versäumen oder er könnte sich bei einer Berechnung verkalkulieren, damit du seine Position einnehmen kannst? Vielleicht hast du sogar versucht, ihm das Leben schwer zu machen. Du hast ihn mit Arbeit zugeworfen, die er gar nicht schaffen konnte. Du hast dich von deiner Begierde hinreißen lassen. Oder Gott spricht dir ja noch einen anderen Bereich an. Hast du je den Ehepartner eines anderen begehrt? Hast du dir vielleicht heimtückische Betrügereien ausgedacht? Hast du die Ehe eines Freundes mit deiner Begierde gefährdet? Oder vielleicht bist du dadurch unzufrieden mit deiner eigenen Ehe geworden. Durch das Vergleichen seid ihr in eine Ehekrise geraten. Du hast schließlich deinen Frust an deinem Partner ausgelassen. Oder Noch ein anderer Bereich, vielleicht hast du auch schon mal beobachtet, wie manche Menschen den Tod ihrer Eltern herbeisehen, nur um sich über das Erbe herzumachen. Zu begehren, was einer anderen Person gehört, führt uns wirklich in den Keller unserer Seele. Es deckt unsere mangelnde Liebe gegenüber unserem Nächsten auf. Wenn wir unser Auge auf ein Erbe werfen, dann entziehen wir unsere Liebe der Person, die uns das Erbe hinterlassen wird. Begehren wir die Frau eines Nachbarn, so fangen wir an, den Nachbarn zu verachten. Wenn wir Pläne schmieden, um den Job eines anderen zu bekommen, zerstören wir das Klima am Arbeitsplatz. Wenn wir einer anderen Person Krankheit, Verletzung oder Unglück wünschen, dann stellen wir uns damit ganz eindeutig heraus, dass wir wichtiger sein sollten als sie. Und wenn wir habgierig nach dem Besitz anderer Menschen sehen, dann zeigt das auch, dass wir eigentlich mit Gottes Versorgung in unserem Leben unzufrieden sind. Im Grunde unseres Herzens sagen wir doch: Gott, du warst nicht fair zu mir. Ich verdiene eine nettere Frau, eine lukrativere Stellung, ein größeres Haus, einen höheren sozialen Status. Du hast mich zu kurz gehalten. Ich verdiene etwas Besseres. Selbstverständlich würden wir solche Gedanken niemals laut äußern. Wir sind uns ihrer vielleicht gar nicht mal bewusst. Aber sie stehen hinter jedem begehrlichen Gedanken, jedem begehrlichen Wort und hinter jeder entsprechenden Handlung. Sie sind die eigentliche Basis unseres habgierigen Lebens. Ja, im Keller unserer Seele sieht es manchmal wirklich dunkel aus. Vieles von dem, was ein Christ tun oder lassen sollte, das können wir uns antrainieren. Aber unsere Begierden bekommen wir so nicht in den Griff. Sie werden oft unterbewusst gesteuert. Sie sind plötzlich da, auch wenn wir sie gar nicht haben wollen. Hier kann uns erst geholfen werden, wenn Gott wirklich in unser Leben eingreift. Wenn sein Geist anfängt, in die tiefen Tiefen unserer Seele hineinzustrahlen. Wenn er anfängt, das Alte herauszuholen, um für Gottes Liebe Platz zu machen. Wenn wir wirklich eine aufgeräumte Seele durch Gottes Geist bekommen. Die Bibel spricht an dieser Stelle davon, dass Gott uns mit einem Frieden erfüllen möchte, der höher ist als alle unsere Vernunft, der stärker ist als alle unsere Gedanken. Ein Friede, der stärker ist als jede Begierde. Erst mit ihm werden wir wirklich zufrieden leben können. Erst mit ihm müssen wir nicht mehr unersättlich auf das schauen, was dem anderen gehört. Erst wenn Gott unseren Hunger und Durst nach einem erfüllten Leben stillt, können wir wirklich lernen, zufrieden zu sein und wir werden nicht mehr begehren. Darum ist es gut, wenn wir damit anfangen, unser Verlangen auf Gott zu richten. Der Schreiber der Bibel macht uns das ja vor, so wie wir es vorhin gebetet haben im Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. So schaue ich aus nach dir, denn deine Güte ist besser als Leben. Der Apostel Paulus scheint sich daran gehalten zu haben, wenn er sagt: Ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Ich kann leben wie ein Bettler und auch wie ein König. Mit allem bin ich vertraut. Ich kenne satt sein, aber auch hungern. Ich kenne Mangel wie auch Überfluss. Allem bin ich gewachsen, weil Christus mich stark macht. Die Alternative zu dem habgierigen Lebensstil heißt also Zufriedenheit lernen. Dabei geht es sicher nicht darum, auf alle unsere Wünsche zu verzichten. Damit würden wir unsere Gefühle verleugnen und vielleicht kalt und beziehungslos werden. Nein, bei der Zufriedenheit geht es um eine Gabe Gottes. Sie überfällt uns nicht spontan. Wir müssen lernen, mit ihr zu leben, indem wir anfangen, Gottes Stärke zu vertrauen. Drei Dinge sind mir dabei wichtig geworden. Erstens, genieße, was du hast. Der habgierige Mensch glaubt im Keller seiner Seele, dass Gott ihn unfair behandelt. Im Gegensatz dazu ist der zufriedene Mensch Gott dankbar für alles, was er hat. Er betet ihn an, ob er nun mit viel oder mit wenig gesegnet wurde. Wenn du von Jesus gerettet wurdest, dann weißt du sicherlich, dass du schon weit mehr geschenkt bekommen hast, als du verdient. Verdient hast du den Zorn Gottes, weil du die 10 Gebote gebrochen hast. Aber Gott ist dir gnädig. Er hat dir eine Wohnung, eine Familie und Freunde geschenkt. Er hat dir Vergebung, Erlösung und die Verheißung des ewigen Lebens gegeben. Er hat dir eine Aufgabe in dieser Welt verliehen und den meisten von uns hat er dazu auch noch Kraft und Gesundheit geschenkt. Wie können wir es dann wagen, unersättlich um immer mehr zu bitten? Frag dich doch lieber mal, warum du überhaupt mehr besitzt als die meisten anderen Menschen auf dieser Welt. Warum wurdest du in Deutschland geboren und nicht in Äthiopien? Die Antwort auf diese Frage besteht meines Erachtens aus nur einem Wort. Es ist Gnade. Es gibt zwar auch in Äthiopien glückliche Menschen, aber die Voraussetzungen sind dort weitaus schwieriger als hier bei uns. Wenn du also das nächste Mal versucht bist, Gott deine Fäuste entgegenzustrecken und zu sagen, warum hast du meinen Nachbarn mehr gesegnet als mich, dann hoffe ich, dass du beim nächsten Mal an Gottes Gnade in deinem Leben denkst. Und dann bitte Gott um Vergebung, dass du schon wieder vergessen hast, dankbar zu sein. Lass ihn den habgierigen Geist aus deinem Herzen entfernen. Dankbare Menschen nehmen jeden Tag so, wie Gott ihn gibt. Das ist das Geheimnis ihrer Zufriedenheit. Hiob ist einer dieser dankbaren Menschen. Er stellte fest, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hiob war fähig, Gott immer noch anzubeten, als ihm alles genommen wurde. Obwohl alle, die er liebte, von ihm genommen wurden, hielt er dennoch an Gottes Güte fest. Weshalb konnte er das? Weil er alles in seinem Leben als ein Geschenk der Gnade Gottes annahm. Er war dankbar, aber er hielt sich nicht gierig an diesen Geschenken fest. Hiob behielt sozusagen immer geöffnete Ende. Auf diese Weise konnte er bereitwillig loslassen, als Gott beschloss, seinen Glauben auf eine harte Probe zu stellen. Hiob wusste sich in dieser Gnade immer noch geborgen, selbst als die Welt es plötzlich böse mit ihm meinte. Er hielt einzig und allein an seinem Glauben fest und wurde am Ende dafür reich belohnt. Und wenn du ein zufriedenes Leben führen möchtest, dann fang doch auch mal damit an, mit deinem Besitz so umzugehen, wie Hiob es tat. Sieh ihn als ein Geschenk Gottes, genieß ihn, freu dich an ihm, aber häng dein Leben nicht mehr an ihn. Wenn du etwas von deinem Besitz verlierst, dann sei nicht traurig. Vielleicht freut sich ein anderer jetzt darüber, der es nötiger hat als du. Und vielleicht wagst du Jesus ja sogar darum zu bitten, deinen Besitz mal zu überprüfen. Und wenn er etwas finden sollte, was nicht gut für dich ist, gib ihm doch die Erlaubnis, es aus deinem Leben wegzunehmen. Der habgierige Mensch geht daran kaputt, dass er immer mehr haben will. Wenn er es bekommt, hält er es mit beiden Fäusten fest und lebt gebunden in der Angst, es zu verlieren. Der zufriedene Mensch hingegen ruht in dem, was er besitzt. Wenn Gott ihn mit mehr segnet, empfängt er es dankbar, aber er ist auch stets bereit, es loszulassen. Deshalb ist er frei. Ein zweiter Schritt, um Zufriedenheit zu lernen, vergleich dich nicht mit anderen. Wenn du dich mit anderen vergleichst, schaffst du dir eine von folgenden drei Problemen. Du wirst entweder hochmütig, trübselig oder ehrgeizig. Hochmütig wirst du, wenn du denkst, du seist mehr als andere Leute wert. Trübselig wirst du, wenn du meinst, anderen gehe es ja so viel besser als dir. Und ehrgeizig wirst du, wenn du zu dem Schluss kommst, ich muss unbedingt haben, was der andere auch hat. Prüf dich doch einfach mal bei deinen Vergleichsspielen. Wer hat das neuere Auto, die größere Wohnung, die teurere Garderobe, die hübschere Frau, den tolleren Mann? Wer hat die sportlichere Figur, das intelligentere Kind, die beliebteren Freunde, den umgänglichen Charakter, den größeren Erfolg? Es gibt nichts, aber auch gar nichts, womit wir uns nicht vergleichen können und es oft auch tun. Und mancher hat sogar den Eindruck, er könne ohne zu vergleichen gar nicht mehr leben. Vielleicht wurdest du sogar zum Vergleichen erzogen. Deine Eltern verglichen dich schon ständig mit anderen, mit deinen Geschwistern, mit Verwandten, mit Freunden, mit den Idealvorstellungen der Gesellschaft. Ja, und manchmal, da vergleichen wir uns auch immer wieder mit uns selbst. Schule, Lehrer, Sport, Medien, alle tun dasselbe mit uns. Unser Leben wird bestimmt von Vergleichen. Unser Selbstwertgefühl ist davon geprägt. Der Apostel Paulus kennt auch hier einen Ausweg. Er schreibt: Eigentlich haben wir es doch gar nicht nötig, uns an anderen zu messen und uns mit ihnen zu vergleichen. Christus allein ist doch unser Maßstab. Paulus hat irgendwann aufgehört, sich an Menschen zu orientieren, und er hat sich stattdessen Jesus als Vorbild genommen. In und durch Jesus finden wir nämlich persönliche Wertschätzung. Und er verleiht uns die Kraft, zufrieden zu sein mit dem, was er uns alles schenkt. Darum frag dich doch bitte mal, was dir wirklich wichtig im Leben ist. Ist es Jesus oder sind es deine eigenen Leistungen? Oder ist es etwa, dass die anderen dich anerkennen? Woher beziehst du dein Lebensgefühl, dein Selbstwertgefühl? Ein letzter Schritt, um Zufriedenheit zu lernen: Konzentrier dich lieber auf Beziehungen und nicht so sehr auf deinen Besitz. Tatsächlich kann ein Mensch ja alles haben, was er sich nur erträumt, und trotzdem unzufrieden sein. Der Milliardär Howard Hutchins ist nur ein Beispiel von vielen dafür. Er konnte sich wirklich alles leisten, aber er starb in seinem eigenen Flugzeug ganz einsam und allein. Niemand war bei ihm, denn er hatte keine Freunde. Er hatte nie begriffen, dass es im Leben Dinge gibt, die wichtiger sind als Geld und Macht. Beziehungen können nämlich niemals durch Besitz ersetzt werden. Und ohne erfüllte menschliche Beziehungen verkümmern wir. Es ist daher nur vernünftig, dass diejenigen, die Jesus als ihren Herrn anerkennen, eine losgelöste Haltung zu ihren materiellen Dingen bekommen. Wir wissen doch, dass materielle Dinge keinen letztendlichen Wert besitzen. Paulus schreibt das an Timotheus: Wir können nichts in die Ewigkeit davon mitnehmen. Darum konzentriere deine Gedanken nicht mehr ständig auf Dinge, die rosten, verrotten und an Wert verlieren. Du bist als Mann und Frau nach Gottes Ebenbild geschaffen. Du bist dazu berufen, ewige Ziele zu erreichen. Deshalb sollst du deine Gedanken auf Jesus richten und auf die Dinge, die ihm wichtig sind. Anstelle von beruflichen Erfolg darfst du zum Beispiel von Menschen träumen, die Jesus kennenlernen und finden. Anstelle von Geld und Gold darfst du von einer goldenen Zukunft im Himmel träumen. Anstelle von Anerkennung und neidischen Blicken deiner Nachbarn darfst du auf ein Lob aus dem Mund Gottes hoffen. Er hat versprochen, seine treuen Diener reichlich zu belohnen. Ja, wenn du deine Gedanken auf all diese Verheißungen Gottes richtest, wirst du viel zufriedener leben und du wirst merken, dass sich deine Arme und Herzen wieder für andere öffnen. Der zufriedene Mensch hat nämlich wirklich geöffnete Arme. Arme, die einen Bruder umarmen und sich an dessen Glück und Reichtum erfreuen können. Stell dir doch mal vor, dein Freund kauft sich ein Haus, dein Nachbar renoviert seine Küche, dein Kollege erhält eine Beförderung und dein Schwager gewinnt 85 Millionen im Lotto. Wenn du habgierig bist, ist dein Herz bei solchen Gedanken von Neid und Zorn erfüllt. Warum hast du das alles nicht bekommen? Du kannst dich überhaupt nicht über das Glück des anderen freuen. Wenn du jedoch durch Jesus ein zufriedener Mensch geworden bist, dann wirst du zu deinem Freund sagen: Ich hoffe von Herzen, dass du an deinem neuen Haus ganz viel Freude hast. Zu deinem Nachbarn wirst du sagen: Deine neue Küche sieht wirklich gut aus. Zu deinem Kollegen: Viel Glück in deiner neuen Stellung. Und zu deinem Schwager wirst du sagen: Fantastisch, fantastisch, ich freue mich wirklich für dich. Merkst du, wie frei der zufriedene Mensch wirklich ist, wenn ein anderer gewinnt? Er kann sich mit ihm freuen. Und wenn er leidet, kann er mit ihm leiden. Wenn der Fußballspieler, dessen Position du dir in der Mannschaft erhoffst, verletzt wird, dann freust du dich nicht über dein unverdientes Glück, sondern du versuchst, die Qual seiner Enttäuschung nachzuempfinden. Wenn ein Bekannter sein Geschäft verliert, dann prahlst du nicht mit deinem Erfolg, sondern versuchst, Wege zu finden, um ihm zu helfen. Der habgierige Mensch träumt immer nur vom Nehmen, der zufriedene Mensch träumt vom Teilen. Der habgierige Mensch hält alles, was er hat, aus Furcht vor den anderen mit geschlossener Faust in seinen Händen fest. Der zufriedene Mensch hält alles, was er hat, in geöffneten Händen. Er streckt sich anderen entgegen, um sie zu umarmen. Darum will ich mich aufgrund dieses 10. Gebots aufmachen und in die Arme meines himmlischen Vaters werfen, mit all meinem Neid und aller Habgier. Und ich will zu ihm sagen: Vater, es sieht tatsächlich schlimm im Keller meiner Seele aus. Du kennst die Gier meines Herzens, meinen Neid und mein Verlangen. Es ist ein hässliches Bild, aber ich weiß, dass du mich erneuern kannst. Reinige mich und erfülle mein Herz völlig mit deiner Liebe, damit nichts anderes mehr darin Platz hat. Amen.